Detektor FM. Zurück zum Thema.
Voyeurismus oder doch Entwicklungshilfe, der sogenannte Slum-Tourismus boomt offensichtlich. Jährlich besuchen rund 1 Million Touristen die armen Viertel zum Beispiel in Rio de Janeiro in Brasilien oder in Kapstadt in Südafrika. Teilweise werben Touranbieter dann damit, dass ein Teil des Erlöses an Kindergärten oder Schulen in den Slums gespendet wird. Aber was macht die Faszination überhaupt aus an solchen Touren? Begründet wird dieser Slum-Tourismus oft mit der Neugier auf andere Kulturen und Lust auf Exotik. Lässt sich dieses Phänomen tatsächlich so einfach erklären oder sind Slum-Touren doch eher Inszenierungen von Armut? Darüber unterhalte ich mich mit Eveline Dürr. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und hat sich mit dem Slum-Tourismus in Mexiko beschäftigt. Schönen guten Tag, Frau Dürr.
Ja, schönen guten Tag.
Es gibt ja Radtouren offenbar durch das Township zum Beispiel bei Johannesburg in Afrika und Besichtigungen der Favelas in Rio de Janeiro. Was ist denn das Konzept hinter solchen Touren?
Gut, das Konzept ist ganz unterschiedlich, denn es gibt ja eine große Vielfalt von Touren. Und Sie haben jetzt bereits zwei erwähnt, die sehr unterschiedlich sind. Wenn Sie mit dem Fahrrad durch eine Township fahren, ziehen Sie eine ganz andere Klientel, ein ganz anderes Set von Touristen an, wie wenn Sie beispielsweise mit einem offenen Jeep durch die Favelas fahren. Also es gibt Touren, die auch zugeschnitten sind für die unterschiedlichen Budgets der Touristen, also Low Budget, eher für Backpacker, das wäre wahrscheinlich die Fahrradvariante oder zu Fuß. Und dann gibt es aber auch im Prinzip Premium-Touren, also des gehobenen Sektors, wenn sie eben mit klimatisierten Bussen und sonstigen gut ausgestattetem Equipment in diese Armutsviertel fahren.
Ist denn das Premium-Spektrum, sage ich jetzt mal, dann eher Voyeurismus oder ist das völlig unabhängig davon, ob man jetzt per Rad oder zu Fuß unterwegs ist oder in einem klimatisierten Bus? Was würden Sie sagen?
Also ich denke, es gibt schon Unterschiede. Es ist weniger vielleicht Premium-Tourismus im klimatisierten Bus oder Fahrrad, sondern vielmehr die Frage, inwiefern sich die Personen, die sich für solche Tours interessieren, im Vorfeld damit befasst haben, wo der Erlös der Touren hingeht und was der Sinn und Zweck dieser Touren ist. Ich glaube, hier liegt der entscheidende Unterschied. Es gibt durchaus auch Touren, die sehr komfortabel ausgestattet sind, die aber sich dennoch sehr stark einem karitativen Profil verschrieben haben. Und es gibt aber auch Touren, die nach Low Budget aussehen und nach einer starken Verankerung in der Community, was aber nicht unbedingt der Fall sein muss.
Wie ist denn das Gefühl für die Bevölkerung, die dann quasi sozusagen auf der anderen Seite des Touristenbusses steht oder der Touristengruppe, die da durchgeführt wird? Was ist das für ein Gefühl für die Menschen, die da auf der anderen Seite sind, jetzt unabhängig davon vielleicht, ob das Geld auch ankommt da oder nicht? Das ist ja auch tatsächlich, wie Sie sagen, ja, eigentlich eine schwierige Situation, dass jemand da in einer Lebenswelt ist, die wirklich von Armut geprägt ist und dann so ein bisschen zur Schau gestellt wird oder sich zur Schau stellen lässt.
Ja, ich glaube, hier kommt es eben sehr stark darauf an, inwiefern die Betroffenen mit in die Planung und Konzeption dieser Tours eingebunden sind. Wenn es Tours gibt, wo die entsprechende Community praktisch überhaupt nicht gefragt wird, wo auch der Erlös außerhalb des sogenannten Slums bleibt, kann man sich vorstellen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen alles andere als begeistert sind, sondern eben da natürlich auch sehr stark kritische Stimmen laut werden. Wenn die Tours aber im Aushandlungsprozess mit den Bewohnerinnen vor Ort durchgeführt werden und hier auch durchaus lokale Projekte unterstützt werden, sieht die Situation anders aus. Denn es gibt auch ein sehr starkes Bedürfnis, einen wirklich sehr starken Impuls von den Leuten aus selber, ihre Lebenswelt den Touristen zu präsentieren. Beispielsweise, um darauf aufmerksam zu machen, dass viele Stereotypen überhaupt nicht stimmen oder auch im Gegenteil darauf hinzuweisen, dass es ihnen wirklich schlecht geht und sie auf Hilfe angewiesen sind.
Wie kann ich denn als Mensch, der sich jetzt möglicherweise für eine solche Tour durch einen Slum, durch eine Slum-Region interessiert, sicherstellen, dass ich eine Tour erwische, die wirklich fair umgeht mit den Menschen und vielleicht auch mit dem Geld, das ich dafür zahle?
Letztlich hundertprozentig sicherstellen können Sie es nicht, aber Sie werden garantiert während der Tour einen Eindruck davon bekommen, wo das Geld hingeht. Das merken sie einfach an der Interaktion mit den Leuten, also ob sie tatsächlich auch mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in konkreten Kontakt kommen, ob es möglich ist, mit den Leuten vor Ort Gespräche zu führen, um auch ihre Perspektive auf die Tour oder auf ihre Lebenswelt stärker zu erfahren. Im Vorfeld würde ich einfach vorschlagen, sich Bewertungen der Tours bereits anzugucken und sich eben ganz genau zu informieren, wer ist der Anbieter? In welchem Verhältnis steht der Anbieter zu den Leuten vor Ort? Das ist, finde ich, das Zentrale, ob hier ein Nexus gegeben ist, der dann eben auch ethischen Kriterien entspricht, die ja für viele Touristen wichtig sind. Also gerade wenn man mit den Touristen spricht, warum sie diese Tour so machen, es ist nicht unbedingt die Sensationslust oder der Voyeurismus, der in Forderung steht, sondern sehr häufig ist es ja ein verantwortungsvoller Tourismus, der eben sagt, wir wollen nicht nur im Sheraton Hotel sitzen und die polierten touristischen Inszenierungen sehen, sondern wir wollen auch die Kehrseite dieser Gesellschaft kennenlernen, die wir bereisen.
Nun ist es immer da so, wo man mit etwas Geld verdienen kann und wo möglicherweise verschiedene beteiligte Seiten auch Geld aus einer Sache verdienen können, dass ja durchaus vielleicht das Risiko besteht, dass man die Geldquelle unbedingt erhalten will. Besteht diese Gefahr, dass stellenweise Slums erhalten werden, um eben diesen Slum-Tourismus aufrechterhalten zu können?
Genau, also ich sehe da auch eine große Gefahr oder eine große Ambivalenz in diesem Geschäft, muss man ja sagen, dass sie wollen ja, wenn sie jetzt als Tourist in einen Slum fahren, keinen gentrifizierten Slum sehen, sondern es geht ja darum, dieses Gefühl der Touristen nach Authentizität zu befriedigen. Aber so läuft es natürlich nicht, denn auch hier gibt es dann diese Tendenzen, beispielsweise in Rio, dass die Stadtverwaltung, gerade wo viele Touristen die Favelas besucht haben, hier auch investiert haben, Elektrizität und Wasserleitung gelegt etc., was so ein bisschen natürlich dem Geschäft den Boden unter den Füßen wegzieht, denn sie wollen ja eben gerade nicht diese Gentrifizierung sehen. Also da sehe ich auch eine große Ambivalenz und auch, wenn man so möchte, die Tendenz der Entwicklung hin zum Themenpark. Und da gibt es ganz interessante und wirklich äußerst fragwürdige Entwicklungen. Beispielsweise gibt es in Südafrika ein Luxushotel, das damit wirkt, dass die Touristen auch in einer fiktiven Shantytown übernachten können. Also auf dem Hotelgebäude wird ein Slum nachgebaut. Sie imitieren diese Lebenswelt der Armut als touristischen Spektakel. Das hat natürlich auch im Internet zu großer Empörung geführt, was für mich als Wissenschaftlerin aber natürlich auch ein sehr interessantes Untersuchungsfeld ist, wie sich hier die verschiedenen Stimmen positionieren.
Der sogenannte Slum-Tourismus in zum Beispiel Ländern wie Brasilien oder Südafrika kann positive und aber auch negative Effekte haben über die Faszination und Beweggründe, aber eben auch die Ambivalenz von Elendstourismus, habe ich mit der Münchner Professorin Eveline Dürr gesprochen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.